Achso, das hat mir jemand anderen geschrieben, aber das fand ich sehr cool. Der so, hey, ich habe einen Kosenamen für dich. Das hat mir Hugo32042115 auf Twitter geschrieben. Er hat einen neuen Kosenamen für mich. Weißt du wie? Die Duracell-Nase.
Eins Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and gentlemen, welcome to the new world of Bangkok, the city in your midi. Bratwurst und Baklava in the house. Mein Name ist Özcan Kosa und ich bin natürlich nicht alleine, sondern mit dem einzigartig, wahrhaftigen, wunderschönen Bastian Bielendorfer. What's up, Bastian?
Hallo, Herr Kosa, schön, dass Sie da sind. Okay, meine Thai-Improvisation ist nicht so richtig gut. Ich arbeite da noch dran.
Was war das wieder? Feivel, zwei Tage.
Feivel.
Ich war kurz in Thailand. Hey, Digga. Aber wo erreiche ich dich gerade,
weltreisender Kosa?
Okay, genau, ich muss jetzt erstmal erklären, wo ich bin. Okay. Ich bin jetzt gerade auf Koh Lipe. Das ist eine Insel und das Lustige ist, rechts von der Insel gibt es ein Gewässer, also wir sind ja irgendwie Andaman Sea oder so, aber rechts davon, das heißt die Straße von Malakka. Ich habe so gelacht, ich habe es auf Google gesehen. Aber das ist an der Grenze zu Malaysia. Ist eine kleine Insel. Sensationell, Basti. Ich bin einfach hin und weg, Mann. Ich könnte mir so in den Arsch beißen, dass ich nicht früher die Entscheidung getroffen habe zu reisen. Dass diese Flugangst mir eigentlich so viel weggenommen hat, wird mir erst jetzt bewusst. Und ich denke mir so, Alter, ich bin jetzt 41, wie lange werde ich noch reisen? Weißt du, wenn ich jedes Jahr noch einmal irgendwo hinfliege, das mache ich dann noch 18 Jahre, dann bin ich 60. Aber wenn ich mit 60 hierher komme, egal wer mich sieht, der sagt, Sextourist. Weißt du, egal.
Ja, ab 60 kannst du da nicht mehr hinreisen. Dann bist du sofort Sextourist. Dann musst du, oder? Dann geht gar nicht
sofort.
Anders. Dann bist du gelabelt.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin erstmal total begeistert von den Menschen hier. Hey, ich habe keinen gesehen, der schlecht gelaunt war. Also wenn jemand schlecht gelaunt war, dann waren es Touristen, die halt keine Thai waren. Sonst die Thailänder, alle, egal wo, egal was, Moruk, sogar die Bettler lachen dich an. Und dann diese typische Thai-Begrüßung, weißt du, wo man die Hände halt so zusammenfaltet und dann halt diejenige Person
sich
begrüßt,
so verbeugt.
Egal wer. Ja, also die verbeugen sich ja nicht, die tun nur so die Hände zusammenfalten und dann so ganz leicht den Kopf runter. Mhm. Und die sich richtig verbeugen, sind Koreaner, soweit ich weiß. Aber alle sind gut drauf. Keine ist dir irgendwie sauer, wenn du dir was anguckst in einem Laden und dann gehst. Die lächeln die ganze Zeit. Das ist wirklich wunderschön. Ich war schon, ich muss ehrlich sagen, ich hatte richtig Schiss. Also 11 Stunden Flug und hey, Digga, guck mal. Das war ein Riesenflugzeug, also irgendwie eine Boeing 777 oder so oder ein Airbus 77, weiß ich nicht genau. Die uns jetzt zuhören und sich auskennen, die wissen das. Aber ganz vorne ist ja klar, Baby, First Class.
Klar, dann kam, natürlich, beim Piloten auf dem Schoß. Beim Piloten auf dem Schoß hast du gesessen. Und dann genau, der hat deinen Kopf gestreichelt während des Fluges.
Und dahinter ist ja Business und danach kommt Premium Economy und dann kam Economy. Und weißt du, wo ich saß? Ganz hinten Economy. Einfach ganz hinten im Flugzeug, Alter. Es gab keine anderen Plätze.
In so einem Kofferfach, hast du in so einem Kofferfach gesessen, die haben dir so eine Meerschweinchentränke da reingehängt?
Ich war wirklich ganz, ganz hinten. Und voll viele haben mich ja gesehen, so am Flughafen und die so, hey, Özcan und so, hey, geil, Bangkok und so. Und ich so, ja, hi, hi. Und als wir reingelaufen sind, haben die wahrscheinlich alle gedacht, so, ja, da geht jetzt bestimmt first. Und dann bin ich am voll vielen und ich habe gemerkt, so die drehen sich auch so um und gucken, wo ich hingehe. Und halt so einfach ganz hinten um.
Ja, aber das ist ja nur, um zu signalisieren, wie nah du noch dem Volk bist. Weißt du, in Wirklichkeit haben sie ja für dich hinter so einem kleinen Vorhang, haben sie First Class eingerichtet. Weißt du, du hast so einen eigenen Burger King gehabt, einen eigenen Starbucks, genau ganz hinten. Und das, was man da gesehen hat, was hinter dir gesessen hat, war ja nur ein Doppelgänger. Das war ja, also der ganz hinten gesessen hat, du bist wie Saddam Hussein, nur da oder Gaddafi, du reist immer mit drei Doppelgängern, die dich bodenständig erscheinen lassen sollen, ne, damit du auch, auch um die Gefahr von Angriffen zu reduzieren. Dementsprechend, der echte Özcan Kosa, der war ja schon zwei Wochen vorher in Thailand so. Aber die Doppelgänger sind halt erst dann Economy dahin geflogen.
Genau. Aber eigentlich ist Alibi, weißt du, ganz hinten, das wissen viele nicht, da gibt es noch einen Ausgang. Ich bin dort ausgestiegen in mein Privatjet und dann der großen Maschine hinterher geflogen. Und dann, wenn wir landen.
Genau. Und dann dahinter gelandet und wieder eingestiegen und allen Leuten so
zu. Genau,
und
wieder eingestiegen.
Oh, Economy ist echt mega gut. Super schön. Naja, das musste ich jetzt mal fragen. Ich bin ja auch das erste Mal diesen Sommer überhaupt besser als Economy geflogen. Und das war schon krass. Das war schon wirklich, wirklich. Also, weißt du, es ist nicht wie erste, zweite Klasse Deutsche Bahn, wo du sagst so, okay, da husten sich einfach nur ältere Leute an in der ersten Klasse als in der zweiten Klasse. Sondern es ist ja schon ein krasser Unterschied. Wie ist für dich als doch etwas deutlich kleinerer Mensch ist Economy trotzdem ultra eng, oder?
Nee, für mich war es. Also ich bin ja wirklich klein. Ich bin ja 1,74. Für mich, Bro, für mich war es ehrlich gesagt angenehm. Aber bei dir kann ich mir wirklich... Wie groß bist du, Basti? 1,95 oder?
1,99.
Ja, ey, für dich ist das... also an deiner Stelle würde ich echt immer Business buchen, weil ich sehe es auch oft in Flugzeugen, wenn jemand Großes neben mir sitzt, ey, die sind schon richtig eingequetscht.
Das für Menschen wie mich ist das echt nicht geplant worden. So. Das ist, ich glaube, das Maximum ist 1,80, was du sein darfst dafür. So.
Ich musste so oft an dich denken, weil für mich, Bro, hier in Thailand, ich bin einfach großer Typ. So. Ich bin, kennst du? Es gibt ja diese Fiebermessgeräte, die überall in so Einkaufszentren und so angebracht sind, damit du, bevor du hingehst, damit du deine Stirn hinhalten kannst. Und diese Fiebermessgeräte sind bei mir auf Schulterhöhe. Weißt du, also ich gehöre hier wirklich so zu den, so die Leute gucken mich an und sagen, ah, da ganz schön großer Mann, so, weißt du?
Wie,
also,
Fiebermessgeräte, du gehst in ein Einkaufszentrum und dann ist da so an der Wand was festgemacht, wo du deinen Kopf dran hältst?
Nee, das ist dann wie so ein Stativ, also wie so ein Fotostativ und oben ist so ein Messgerät, immer an den Security-Checks, also wenn du in eine Mall reinläufst, hier ist ja auch so, also ich war jetzt in Bangkok, wirklich in vier verschiedenen Malls, das sind so riesen Einkaufszentren, manche natürlich sehr hochwertig und ich war aber auch in diesen, so wo halt, wie soll ich das sagen, so Trash-Zeug, gefälschte Sachen und so waren. Einfach um mal wirklich zu sehen, wie ist Thailand auch so auf dem Nachtmarkt.
Better es ist einfach, than original.
Ja, ich kann es dir gar nicht beschreiben, was es waren so viele Eindrücke in den paar Tagen.
Bist du Taxi gefahren in Bangkok?
Ja, und der wollte uns gleich abziehen. Alter, so ein Bastard. Wirklich, aber Digga, wir sind ins Taxi eingestiegen und dann der so 700. Ich so, was? 700. Ich so, wie ist der? 700 Baht zu Hotel.
Du hast noch gar nicht gesagt, wohin oder was?
Doch. Ich hab dann gesagt Central World und dann hat er erst so, Central World, far away. Und dann ich so, ja. Und der so, far away. Und dann hat er gesagt 700 Baht und dann habe ich gemeint, nee, mach Taximeter an. No, 600. Ich so, mach Taximeter an. Oh no, 5. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, aber vorne bei euch am Stand hat der Typ...
Dein Krieg gegen Taxifahrer ist international, der findet nicht nur in Deutschland statt. Ja. Du schaffst es auf der ganzen Welt mit Taxifahrern Schlägerei anzufangen.
Ja, aber ohne... Nee, der war trotzdem freundlich. Und dann hat er gemeint, 500, you happy, I happy. Weißt du, und dann habe ich gesagt, nee, Taximeter.
We are all happy, Taximeter, you know, we are all happy. Ey, Alter, aber happy. Allein die Haltung, so was für eine beschissene Abzocke dann so, die Art schon, so weißt du, so im Sinne von, er hat ja das Gerät da hängen, verstehst du? Also, wo ist das Problem? Er hat ja einfach das Gerät da hängen.
Ja, am Ende war es dann 350 Baht, also mit Taximeter. Und dann hat er aber, und jetzt kommt's noch, und dann sagt er so zu mir, aber pro Koffer nochmal 20 Baht. Und es geht nicht darum, weißt du, es geht nicht ums Geld, weil 100 Baht ist, das sind 3 Euro. Weißt du?
Also waren es 3,50 Euro.
Ja, genau. Also, es geht nicht darum, aber es geht einfach nur darum, so, sei ehrlich, ich hätte dir sowieso 100, 200 Baht Trinkgeld gegeben. Weißt du? Hätte das einfach angemacht und so, wäre nett und höflich. Aber der war halt nett und höflich und wollte mich abzocken. Aber Du kannst denen nicht böse sein, Alter. Du kannst denen nicht böse sein.
Aber Ötze, ich könnte sowas auch nicht. Ich würde sofort, wenn der 700 Baht sagt, würde ich sagen, okay, 1000 Baht, fahr. Nee, ich kann das ja nicht. Du weißt ja, ich bin der schlechteste Verhandler der Welt. Ich glaube, alle Taxifahrer würden sich gegenseitig am Stand um mich prügeln, würden sich abstechen, damit sie mich fahren dürfen. Weil ich würde immer doppelt bezahlen, bevor sie überhaupt versucht haben zu behandeln. Ich kann das überhaupt nicht. Ich werde super nervös, wenn jemand versucht, mit mir zu verhandeln. Ich, auf Flohmärkten zum Beispiel, so, ich kann das einfach nicht, ich will das auch nicht. Ja. Ich möchte Leuten nicht sagen, ich gebe dir nur das oder so, da bin ich überhaupt nicht der Typ für.
Du hast ja mal erzählt, dass dein Papa, ich glaube in irgendeiner Folge mit deinem Papa, dass dir das voll peinlich war, weil der so verhandelt hat irgendwo. Und du standst so daneben und hast dir nur gedacht so, oh nee, hey. Komm,
War nebenbei mit deinem Vater genau das Gleiche. Du hast auch mal erzählt, dass dein Vater auch immer auf Flohmarkt gegangen ist und gesagt, ja, mega unangenehm.
Nee, es war auf dem Bazar, weißt du, also auf dem Bazar. Und ich war immer so, Alter, warum das jetzt und so. Aber hier ist es so gang und gäbe, natürlich in so normalen Malls. Ey, aber Basti, ey, die sind hier so modern. Also auch die ganzen Gastronomien, das ist alles so hochwertig. Klar, ich rede jetzt
aber
nicht
wie
von
muss man
den
sich die Preise vorstellen? Also wenn ein Taxi jetzt so billig ist, sagen wir mal, eine Taxifahrt kostet 5 Euro oder so, ne? Ist dann auch, wenn du in den Laden gehst und dir, keine Ahnung, kaufst dir eine Playstation oder kaufst dir ein Telefon oder so, ist das auch alles
teurer.
Total billig? Das ist teurer.
Teuer. Also eigentlich, ich habe Sachen angeguckt, die ich auch in Deutschland gekauft habe. Also was es kostet. Einfach aus Neugier. Zum Beispiel so ein Staubsauger, weißt du, wo du weißt, ja gut, es wird dir hier wahrscheinlich günstiger sein. Das kostet mehr. Das ist auch in der Türkei, als ich da war, war das deutlich teurer. Deutlich
das
teurer.
Ist krass,
also wenn
weil,
ich sogar
offensichtlich verdienen die Leute ja viel weniger. Weißt du, wenn ein Taxifahrer nur ein Fünfer oder so verdient, dann ist da ja ein krasser Unterschied zwischen dem, was du konsumieren kannst als normale Person und das, was du kaufen kannst, weißt du?
Ja.
Aber wenn du hier sei froh, dass du nicht alleine im Taxi gesessen hast. Es gibt eine Comedy-Nummer von Henry Rollins, das ist nicht so richtig Comedy, so Spoken Word, wo er erzählt, wie er in Bangkok als großer, weißer Amerikaner ins Taxi steigt. Und die erste Frage, wirklich die, also bevor der überhaupt fragt, oder der Taxifahrer würde ja fragen, wo wollen Sie hin, fragt er, you wanna fuck young girls? Und er so, no, I want to my hotel. Yeah, but before you wanna fuck young girls. No, I want directly to my hotel. Und er so, you wanna fuck very young girls? Er sagt, no. Und dann geht die ganze Fahrt, also wirklich,
Scheiße.
Die fahren dann irgendwie 10 Minuten mit diesem Taxi und er versucht ihn halt die ganze Zeit zu überreden. You wanna see Livecheck, so? You wanna see, bla. Und dann geht es halt, und am Ende überredet er den Taxifahrer, mit ihm in den Zoo zu gehen. Er fährt dann in den Zoo von Bangkok und geht mit dem Taxifahrer in den Zoo. Und der Taxifahrer bezahlt ihn dafür, dass er ihn so gesehen ein bisschen durch den Zoo führt. Und der Taxifahrer ist die ganze Zeit total beleidigt und sagt dann immer so neben den Gorillas so, yeah, nice apes, but you wanna see Livestock Show, you wanna. Und das muss wohl, die haben halt Deals natürlich, ne? Die haben Deals mit diesen ganzen Puffs und diesen ganzen Läden, wo sie dich dann theoretisch hinfahren und kriegen dann halt extra Kohle, wenn sie dich dahin bringen. Und das muss wohl als alleinreisender weißer Mann in Bangkok ziemlich krass sein. Wenn du da zu zweit bist, dann ist es etwas entspannter wahrscheinlich.
Weißt du, was mich hier aber am meisten geflasht hat? Dass es so viele Moslems gibt in Thailand. Das habe ich nicht gewusst. Ja, es gibt übel viele Moslems. Es gibt voll viele Stände, wo du, wo halt überall steht Halal Food, Frauen mit Kopftüchern und jetzt, wo ich halt in den Süden gefahren bin, also ich bin ja nach Hat Yai geflogen und von dort bis zu dem Hafen, wo ich dann mit dem Speedboot auf diese Insel gefahren bin, überall Muslime. Also es gibt, du siehst zwar ein paar Tempel, ein paar buddhistische Tempel, aber du siehst im Süden viel mehr Moscheen. Aber ich glaube, das ist halt auch, weil es die Richtung Grenze nach Malaysia ist.
Und die in Malaysia sind sehr muslimisch, ne? Die sind ja auch sehr.
Genau.
Die haben ja auch sehr strikte Gesetze, was Drogen etc. anbelangt. Ne?
Aber in Thailand also, auch. In Thailand auch. Habe ich jetzt gestern, weil wir haben ja letztens drüber gesprochen und mir hat gestern jemand eine Doku geschickt, ein Interview. Es gibt doch diesen tollen Interviewer, der im Rollstuhl sitzt.
Ich weiß, wie du meinst.
Der hat mit diesem Mann ein Interview gemacht, der war 8 Jahre in Thailand im Gefängnis. Und irgendwie wegen Drogen damals, wegen Crystal Meth, weil er es vermittelt hat an einen Amerikaner, dann wurden die halt erwischt und bla bla. Er hat gesagt, er hat nur vermittelt, deswegen 8 Jahre, aber keine Ahnung.
Entspannte Strafe, 8 Jahre im Knast, genau. Thailand, bestimmt entspannte Zeit, Wellness, klassische Wellness-Zeit.
Und der hat halt gemeint, du bist dort in 130 Quadratmeter in einer Gefängniszelle, aber auf dieser 130 Quadratmeter Zelle oder in dieser Zelle sind 200 Insassen. Und du hast keine Fläche zum Schlafen. Du stehst die ganze Zeit. Oder du sitzt, aber das sind deine 50 Quadratzentimeter. Und mehr hast du nicht. Und er meint halt, es gibt da so verschiedene Techniken, wo du dich hinlegst und alles. Aber jetzt, was ich dir noch sagen wollte, wegen dieser Ladyboy-Geschichte. Digga, hier ist das einfach normal. Also hier ist, ob du schwul bist, ob du transsexuell bist, egal was, das ist hier einfach normal. Ob du lesbisch bist, das ist einfach normal.
Da sind die sehr offen, ne? Deswegen wird auch, glaube ich, also übel. Diese ganze, also natürlich, wir müssen jetzt nicht über das richtig und falsch von Sexarbeit reden und dass die Bedingungen, unter denen die Leute dort arbeiten, sicherlich nicht gut sind in vielen Fällen und dass das Gesamte, was da drum gelagert ist, auch nicht gut ist. Aber was ich auf jeden Fall mal von jemandem gehört habe, der durch Thailand gereist ist, die gesellschaftliche Akzeptanz für diesen Bereich ist ganz anders als hier. Also weißt du, in Deutschland, wenn du jemandem straight erzählen würdest, ja, ich arbeite als Prostituierte, so, dann sind die Leute schon direkt, wow, okay, das ist krass, wow. Also da sind die irgendwie vorbehalten.
Aber du musst, ich meine jetzt damit nicht Prostituierte. Ich meine einfach ganz normale Menschen. Also die nichts mit dem Beruf. Ganz aus dem ganz normalen Leben, Alltag. Überall. Ich war in dieser Einkaufsmall, unten war ein Konzert. Der Moderator, die Moderatorin, ich weiß nicht, wie sie sich selbst halt ansprechen lässt, war halt früher mal ein Mann oder sieht sich jetzt als Frau, kann ich dir nicht sagen, aber es war dort halt ganz normal. Das war ganz normal. Also auf die Bühne, hat anmoderiert. Ich habe die dann später auch im Café gesehen. Und es war einfach normal alles. Auch hier im Hotel oder hier nebendran in Kolipe ist ein Restaurant. Die Bedienungen sind, 2 Stück sind transsexuell, einer ist schwul. Und es ist hier einfach normal. Also es wird nicht blöd geguckt oder komisch verhalten. Alles ist so, es ist ganz normal. Wie wenn du einen Mann siehst, wie wenn du eine Frau siehst.
Es ist kulturell integriert, genau. Ne? Da. So.
Ja, ja.
Das, ich weiß, mega, dass man das nicht mit Prostitution vergleichen kann, aber auch da ist es wohl so, dass der Umgang damit weniger tabuisiert wird als in anderen Ländern. So, ne? Das meinte ich damit. Und das muss nicht gut oder schlecht sein, aber das habe ich zumindest von Thailand mal mitbekommen. Ich war noch nie da. Ich glaube, dass das, also besonders, Bangkok würde mich persönlich, ich stehe halt nicht so auf so Megacities, weißt du, ich habe da einfach nicht so einen Bezug zu, das ist mir einfach fremd. Ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Nicht, weil da nicht genug angeboten wird, aber mich überfordert das so.
Du würdest da durchdrehen, weil es da halt nur so Nerd-Sachen gibt, Alter.
Basti.
Nee, ohne Witz. Also es gab einen Laden, ich war in einem Mall, es gab einen Laden mit so Transformers-Style-Dinger, die man so zusammenbasteln kann. Dann so Kitschläden, aber halt alles so One Piece, Manga und. Also wirklich unzählige solche Sachen. Und ich habe mir.
Da kenne ich mich übrigens überhaupt nicht mehr da aus, Manga und so, ne? Das ist überhaupt nicht meine Welt. Aber wenn man drauf steht, mich würde die Videospielindustrie, das würde mich schon interessieren. Die haben ja auch so Arcade, was man in Deutschland gar nicht mehr hat, weißt du, so Arcade-Welten, weißt du, wo du so reingehen kannst und Videospielautomaten, so. Das gab es ja, als ich ein Kind war mal. Und dann heutzutage hat jeder seine Playstation zu Hause, deswegen gibt's das nicht mehr. Da hätte ich Bock drauf. Stimmt. Da würde ich gerne mal reingehen, so eine Spielhalle. Aber halt nicht Book of Ra, sondern. Ich weiß noch, dass ich als Kind mal einen Automaten gesehen habe, ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß, da konntest du dich reinsetzen, das war so ein Jetflug-Simulator und dann saßst du in so einer Kugel und das Ding hat sich komplett um 360 Grad gedreht. Also du bist halt so wie Top Gun, ne? Bist halt geflogen und das Flugzeug abgeschossen und das Teil war halt in sich geschlossen und du saßt da drin und das drehte sich, wenn du auf den Kopf flogst, flogst du auch wirklich auf den Kopf. Und da habe ich mich natürlich mit, weiß nicht, 8 Jahren nicht reingetraut, aber heute hätte ich ja richtig Bock drauf. Wahrscheinlich würde ich nach einer halben Minute abkotzen.
Aber das, ich weiß, was du meinst, so Konami und so solche Geschichten noch halt.
Ja, genau, die alten Konami-Spielautomaten.
Ja. Und weißt du, was krass ist, Basti, heute Morgen? Aber wo was ich hier halt Schiss hab, sind die ganzen Viecher. Oh mein Gott, Alter. Hey, ich bin ja voll das Schisser und ich hab so gleich am ersten Tag hier gegoogelt, was es halt für gefährliche Tiere gibt auf der Insel und so, weißt du? Und da steht halt so, keine Ahnung, Kobra, Speikobra. Und wenn sie die sehen, gucken sie der Kobra nicht in die Augen. Ich so, ja, natürlich, wo sie, so, nee, ich wollte dir auf den Arsch gucken. Keine Ahnung. Und die spuckt dir halt das Gift in die Augen, Alter. Was ist eine Speikobra? Ja. Die stellt sich auf und fapp und voll in deine Fresse. In your face. Dann gibt's halt hier so 100 Füßer, die halt extrem giftig sind. Also steht äußerst giftig in dieser Dinger. Es gibt Warane, und. Und ich bin hier im Hotel und wir sind ja so eigentlich so total in der Nähe vom Dschungel. Eigentlich ist ja so halb Dschungel, halb irgendwelche Bungalows. Und habe ich gemeint,
du hast jetzt angefangen, so, also, die Fußleisten mit Funksilikon zuzumachen, sodass wirklich nichts unter der Tür reinkommen kann.
Ja, ich schwör's dir, ich habe alle Fenster, weil die Fenster, das sind so Holzfenster, so große, die halt ganz tief gehen, bis an den Fußboden. Und aber der Spalt zwischen den Fenstern, da ist halt so circa 4 mm Spalt. Und ich schwör dir bei allem, was mir heilig ist. Ich habe, es sind ja 3 Zimmer hier in diesem Bungalow und ich habe jedes Fenster mit Klopapier. Habe ich die Spalten und bin in der ersten Nacht, bin ich hier auf Jagd gegangen von Moskitos, also Mücken. Habe erstmal die alle vernichtet und jetzt ist das Zimmer clean. Also es ist so steril, moskitosteril und immer wenn ich rein und raus gehe, mache ich die Tür ganz schnell auf und zu. Aber heute Morgen habe ich halt einen Waran gesehen, hier direkt bei mir vor der Veranda, 1,5 Meter.
Und weißt du, was der gedacht hat? Guck mal, das Arschloch, das der Toilettenpapier in seine Fenster geklebt hat. Da gehe ich doch mal direkt durch die Fronttür rein. Das ist,
nee, aber ich habe, aber Spinnen, nee, Spinnen. Hier sind ja Spinnen und so. Aber, ja genau, und dem Typen habe ich dann gesagt, weil hier ist so ein Russe, den habe ich kennengelernt, der ist mit seiner Frau hergekommen, Alter. Seine Frau 1,90 Meter und die war schwanger. Ey, Digga, weißt du, wie die Bootsfahrt war? Das war wie, als hätte dir einer mit dem Hammer von unten auf deinen Arsch geschlagen. Bam, bam. Es war 1,5 Stunden. Die Leute haben sich übergeben, gekotzt und. Und dann kommen wir an und auf einmal steigt seine schwangere Frau aus. Die ist vielleicht im 6. Monat. Und habe ich mir gedacht so, boah, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine gute Idee gewesen. Auf so einem Speedboot mit einer schwangeren Frau. Und dann waren die halt im gleichen Hotel wie wir. Der so, hey, where are you from? Und ich so, Germany. I'm from Russia. Und ich so, hey, great. Hey, was soll ich denn sagen? Hey, yeah, wow.
Yeah, dann, Russia, wonderful country. We have good connections, really. Please give us oil and gas. Please, please.
Yeah, we like Russia. Nein, und der ist ins Meer rein und gleich in einen Seeigel getreten. Und deswegen habe ich erst so recherchiert, was für gefährliche Tiere. Yeah. Und der Typ hat zu mir gesagt vom Hotel, hey, du musst dir keine Sorgen machen, die sprühen hier immer alles mit so Gift und so, hier gibt's nichts. Und ich so, ah, okay, cool. Ich laufe nach links, will auf die Toilette und das Erste, was ich sehe, diese hardcore-giftigen 100 Füßer, aber voll viele. Und ich so, Alter, nein. Und deswegen habe ich voll Schiss hier, Alter. Aber wo bist du denn,
biologisch ein bisschen schwierig zu sagen. Wir sprühen hier richtig viel Gift, damit hier gar nichts mehr lebt. Aber schönen Urlaub.
Einfach am
Dschungel.
Dschungel.
Ich habe das aber auch mal gesehen. Ich weiß noch, ich glaube auf Curaçao, da waren wir auch in einem Hotel. Und morgens steht halt einer mit so einer Flasche vor deinem Fenster und sprüht halt einfach Gift in die Büsche. Und ich so, ey, das wirklich, müsst ihr für mich nicht machen. Ich finde Natur eigentlich ganz gut. Aber das ist ja was wir uns als Deutsche überhaupt nicht vorstellen können, dass Natur gefährlich ist. Also das klingt jetzt doof, aber guck mal, in Deutschland, was haben wir an Tieren, die uns ernsthaft Schaden zufügen können? Es gibt Kreuzottern, so, die sind schon giftig, aber die leben halt in den Alpen unterm Stein so. Die, genau, Killer-Eichhörnchen, die in den Hals springen und versuchen, deine Karottes durchzunagen. Aber an sich haben wir keine Tiere, die uns killen können. Wir haben alles ausgerottet. Wir hatten mal Wölfe, wir hatten Bären, gibt's alles nicht mehr. Ne? Und in anderen Ländern, beispielsweise Australien oder auch Thailand, das ist halt total normal, dass die Gefahr besteht, dass irgendwie eine Schlange in dein Bett kommt. Das heißt jetzt nicht, dass das täglich passiert oder dass man daran sterben muss oder so. Aber da ist Natur im weitesten Sinne immer noch was dir wirklich gefährlich werden kann. Guck mal, wie viele Tiere es in Australien gibt, die dich umbringen können. So richtig viele Tiere, also nicht nur ein bisschen.
In Australien stirbst du an allem. Du berührst einen Stein, tot. Einfach so.
Der giftige Outback-Stein.
So,
der
giftige. Genau. Ja.
Die, jetzt aber hast du Spycobra, gibt es eine geile Story von Steve Irwin. Steve Irwin kennst du noch, ne? Der verrückte Australier, der mal durch den Busch gelaufen ist und halt der Crocodile Hunter. Und dann gibt es ihn einmal, wo er in Indien ist und eine Spycobra sucht. So. Und dann läuft er da so durch den Busch und er redet ja auch so australisch dann. So, ne? So,
yeah, it's oh, cracky. Yeah. Yeah, oh, it's this so is beautiful.
Nice. Yeah, beautiful. Oh, she's a nice girl. You look at her. Yeah, so redet er. Ne? Und ich mochte den sehr gerne. Ich glaube, dass er ein. Nein, so, das sagt er nicht. Aber er ist ein sehr geil. Was bitte? Ich sprach gerade davon, wenn er von einer Katze spricht. Aber egal. Okay, jedenfalls, yeah. er läuft durch den Busch und er hat eine Sonnenbrille auf. So, ne? Und er sagt, yeah, I will see this delightful cobra. It's very, very dangerous und so. Und dann findet er wirklich da eine Cobra. Keine Ahnung, ob es gestaged ist oder nicht. Diese Cobra, also Cobras sind ja, gehören zu den größten Schlangen. Ich glaube, die größte ist die Königskobra, die ist halt wirklich die größte Giftschlange, genau. Überhaupt. 6 Meter lang, ernährt sich von anderen Schlangen.
Die gibt's hier.
Ich weiß nicht, ob die, boah, Alter, da wäre komplett vorbei. Das sind so vicious Viecher. Das sind so, fuck, Alter, die sehen auch schon so, die sehen einfach aus wie der Tod. Wenn der Tod ein Tier wäre, dann wäre es eine Königskobra. Die gucken.
Genau, und die gibt's hier in Thailand.
Boah, Alter, wäre raus. Da wäre ich wirklich so, Dankeschön. Nee, viel. Ich fahre wieder zur Ostsee, alles gut. Und diese Speikobra, die er dann findet, da hat er halt seine Brille auf und sagt, er rennt halt die ganze Zeit vor der rum und die richtet sich dann so auf und spuckt halt einfach Gift vorne auf seine Brille. Und dann sagt er so in die Kamera, look at this, look at all the poison. Und dann nimmt er die Brille ab und in dem Moment rotzt die ihm halt volle Ralle ins Auge. Und du sitzt einfach vor Fernseher und denkst so, nimm doch nicht die Brille ab, Mann, nimm doch einfach nicht die Brille ab. Aber das war ja immer so ein bisschen Teil des Entertainments, dass er am Ende dann doch gebissen wurde oder so.
Der Arme ist ja dran gestorben, Alter.
Ja, aber er ist am unwahrscheinlichsten. Ja, das ist so ziemlich das unwahrscheinlichste Tier, das dich killen kann überhaupt. Also das ist wirklich, ich meine, der hat mit Krokodilen, die 8 Meter lang sind, gerungen. Der hat mit Würfelquallen getaucht, der hat mit Kobras gearbeitet und so. Und was bringt ihn um? Das ist so ein bisschen so, als wenn du nachher daran stirbst, dass dir ein Meerschweinchen auf den Kopf fällt. Also Stachelrochen haben halt einen Stachel. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die dich stechen, ist schon nicht so hoch, das kann aber passieren. Aber dann verletzen die dich halt und du blutest. Aber dass sie dir mitten ins Herz stechen, das ist schon echt tragisch. Ich habe mir letztens noch Interviews von dem angeguckt, das war so ein guter Typ. So. Der war einfach so von Herzen Naturschützer. Das war jetzt kein Fake oder so. Der war wirklich toll, der war wirklich menschlich. Es gibt so ein Interview, wo er gefragt wird, was er mit dem ganzen Geld macht, was er verdient. Weil er hat ja viele Fernsehshows gemacht und viel Geld verdient. Und er hat gesagt, er will so viel Geld haben, wie er nur kann. Weil dieses Geld nimmt er und kauft Land. Und aus diesem Land macht er dann Nationalparks, damit Tiere in Freiheit leben können. Und er braucht kein Geld für sich selbst. Und bei jedem anderen würde das klingen wie so eine verlogene Scheiße. Und bei dem hast du gedacht, der meint das ernst. Das ist wirklich sein Ding so. Aber er hat trotzdem die Brille abgenommen. War nicht das Klügste, was er je gemacht hat. Da musste er sich dann erstmal ordentlich die Augen auswaschen.
Aber überleg mal, der hat das in Interviews gesagt, nach dem Interview, da geht er wieder nach Australien, der so, bring me my fucking cocaine. Oh yeah, that's awesome, man.
I like cobras.
Ja, aber hey, aber Basti, jetzt Zeit, erzähl mal, jetzt haben wir haben über Südostasien geredet, über Australien, aber wo bist du denn?
Ich bin gerade auf Tour in Deutschland. Ich habe auch gerade alle Fenster mit Toilettenpapier abgeklebt. Und gestern war ich in Lüneburg, vorgestern war ich in Lübeck. Und Lübeck ist eine der strangesten Sachen passiert, die ich, glaube ich, jemals auf der Bühne erlebt habe. Also ich bin schon mit Bier beworfen worden von AfD-Anhängern. Ich bin schon angeschrien worden.
Nein.
Ich stehe auf der.
Du, echt jetzt?
Alles ist, ist mir schon passiert. Am Bodensee hat mir einer ein Bier auf mich geworfen. Ich glaube auch in Leipzig. Weil ich halt über die AfD gesprochen habe und der dann brüllte dann so, hey, ich bin doch nicht hier, um deine Meinung zur Politik zu hören. Ich habe gesagt, Alter, du bist hier, um meine Meinung zu allem zu hören. Ist mir scheißegal, du hast Eintritt gezahlt. Geh von mir aus, wenn es dir nicht gefällt. War ein schöner Abend. Und an diesem Abend jetzt in Lübeck, ich laufe über die Bühne. Ich bin ja so jemand, der viel hin und her läuft auf der Bühne.
Ja,
und ich habe da immer einen
Stehtisch
mit Getränken stehen.
Das ist dein Model-Instinkt. Weißt du, Models laufen immer auf und das hast du in dir. Basti.
Ja, das ist, du hast recht, das ist ein bisschen, das ist mein, wie nennt man das nochmal, der Walk, wie heißt das denn, dieses, wo die,
der Catwalk,
genau, das ist mein Catwalk.
Instinkt, genau. Du bist auf die Welt gekommen, zack, und gleich Nabelschnur, als sie durchtrennt war, du so, bist du gleich nach vorne und so.
Genau, deswegen laufe ich auch so gut. Das ist auch oft, dass Leute sagen, Bierdorfer, ja, wie machst du das? Wie machst du diesen Hüftschwung? Wie machst du diese Bewegung? Da ist halt eine natürliche Sexiness drin, die viele Menschen nicht verstehen können.
Auf jeden Fall.
Und ich laufe halt, nein, eigentlich laufe ich wie ein Sack Kartoffeln mit einem Mettbrötchenkopf. Und ich laufe da halt über die Bühne hin und her, hin und her. Und dann stand ich mit dem Rücken zum Stehtisch, mit dem Getränk, da war halt eine Flasche Wasser und ein Glas drauf. Und ich drehe mich wieder um, war gerade am Labern halt, ne, mein Job so. Und ich sehe so im Augenwinkel, dass da jemand neben mir steht. Und ich habe mich erschrocken so. Ich habe wirklich gedacht, dass jemand auf die Bühne gesprungen, um mich abzustechen oder so. Kann ja sein.
Nein. Also,
weil ich sag ja nur mal so.
Nein.
Ist aber nicht passiert, keine Sorge, es ist noch absurder. Da steht einfach ein 11-jähriger Junge neben mir und gießt sich ein Glas Wasser ein. Und ich gucke den so an. Ich sage, wer bist du denn?
Nein.
Ich bin Maxim. Ich sage, wie, du bist Maxim? Ja, ich hattest du Durst? Ja, ich hatte Durst. Ich gucke so ins Publikum, die Mutter winkt. Ich so, ja, okay, dann bedien dich bitte. Ne? Er sich ganz in Seelenruhe, ich meine, weißt du, 500, 600 Leute im Publikum, alle am Grölen vor Lachen. Und er steht da, trinkt das Wasser, ich ihm die Flasche gegeben. Er wieder mit der Flasche ins Publikum gegangen, setzt sich dahin. Ich denke so, was ist los? Ne? Dann mache ich weiter, erzähle so ein bisschen darüber, wie absurd das jetzt gerade war. Und dann steht er auf, brüllt, willst du den Pfand wieder haben?
Alter, nein, was? Nein.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Maxim, es ist so, weißt du, wir Künstler, wir verdienen nichts mehr. Und ich wollte heute Abend wieder mit meinem Fahrrad mit den beiden Aldi-Tüten links und rechts durch die Innenstadt fahren und Müllbeutel ausleeren und gucken, ob da irgendwo Pfand drin ist. Und du würdest mir echt helfen, wenn du mir den Pfand wiederbringst. Und dann kam er und hat mir den an den Rand gestellt.
Nein,
das war
wie
so
geil
komplett,
ist der denn?
What the fuck? Ja, das war schon krass. Das war, das,
aber weißt du, was so King-Modus wäre? Weißt du, was so King-Modus wäre? Hättest du den einfach von der Bühne gekickt. Das ist einfach so. So. Kennst du das? Das machen doch immer diese Rockstars oder Rapper oder so, den ihre Bodyguards dann so reinsprengen und die einfach von der Bühne einfach so, einfach wirklich.
Das Krasseste, also, was ich je gesehen habe, war Tool. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Die Band ist wie soll man Tool? Psychedelic Rock, keine Ahnung. Jedenfalls, der Sänger war bei den Marines früher. Maynard James Keenan heißt er. Und da kommt jemand auf die Bühne gesprungen. Er singt gerade, die singen so richtig heftige, gitarrenlastige Musik. Und der Typ will ihn irgendwie umarmen. Und Maynard James Keenan wringt sich einfach um ihn rum, steht hinter ihm und wirkt ihn bewusstlos auf der Bühne mit so einem Chokeslam. Und der Typ fällt einfach nach vorne auf die Bühne und er setzt sich auf den drauf und singt den Song zu Ende. Und du denkst so, Alter, das geht einfach gar, also das kannst du nicht machen, du kannst nicht einen Fan auf der Bühne bewusstlos würden. Und jetzt kommt, aber jetzt kommt das Allerbeste, der Song ist zu Ende, er weckt ihn wieder auf und der Typ freut sich den Arsch ab, dass er von Maynard James Keenan bewusstlos gewürgt wurde. Könnt ihr im Internet ruhig gucken, das Video gibt's im Internet, ist völlig, stell mal vor, ich hätte jetzt den kleinen Maxim auf der Bühne bewusstlos gewürgt und mich dann so auf ihn gesetzt und
gewürgt,
einfach den Rest der Show auf ihn.
Ja.
So, in meiner Seele schlugen in dem Moment drauf. Zwei Herzen. Aber es waren schon zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, das war ganz komisch. Ich fand es total weird und lustig. Und auch auf der anderen Seite hat mich das aber auch komplett aus dem Konzept gebracht. Und mich bringt auf der Bühne eigentlich nichts aus dem Konzept. Aber das war wirklich so, dass ich echt eine Minute da stand. Ich hatte auch vergessen, wo ich war, weißt du, also im Programm. So. Ich wusste einfach nicht mehr, wo ich war. Und weil der dann auch anfing, einfach jeden Satz, den ich sagte, zu kommentieren, was ja gut gemeint war, aber dann schon echt auch irgendwann schwierig wurde, weil ich immer dachte so, es muss ja auch irgendwie am Anfang findet das Publikum sowas immer lustig. Und umso länger das dann aber geht,
dann ist,
also du hast, und dann fängt der Punkt an, ob du jetzt einen Betrunkenen im Publikum hast oder ein Kind oder so, der immer wieder reinruft, dann fängt es an, fürs Publikum ätzend zu werden, weil die Leute haben ja auch Eintritt gezahlt und wollen ja auch ihren Abend dort erleben. Das ist ja dann nicht die Maxim-Night.
Natürlich.
Oder, ne?
Ja, ja.
Und das war schon sehr, da war ich schon sehr hin und her gerissen in dem Moment. Aber klar, man bleibt
deswegen
freundlich und so. Aber war schon krass. Mhm. War auf jeden Fall, ist dir noch nie passiert, oder? Dass ein Kind auf die Bühne gekommen ist und sich Wasser eingegossen hat?
Nein, das ist eine super lustige Geschichte, wirklich. Also ich hätte ihn gekickt. Ich glaube, einfach so.
Aber schon in die Richtung der Eltern, damit die ihn fangen können, oder schon? So
ja, natürlich. Es soll ja für alle ein Erlebnis werden. Nein, aber ich habe dir doch mal erzählt, dass ich, ich glaube in Münster war das oder in Hagen oder so, dass auf einmal halt eine Zuschauerin hinten im Backstage stand. Und die war ja psychisch.
Das hatte ich schon ganz oft.
Ging's der, Ja, ja. Und das meint, nee, dass die halt so kam, ich will mit Özcan reden. Und deswegen habe ich aber auch einen Tourbegleiter, Basti. Weißt du, weil es kann halt passieren. Und wenn du halt jemanden hast, du weißt es nicht, es kann halt passieren, dass irgendjemand kommt und sein Schwanz gegen dein Gesicht
schlägt. Das wäre natürlich schön, wenn jemand auf die Bühne kommt, der einfach so den Pimmel ins Gesicht slappt. So.
Nein, aber überleg mal, du bist auf der Bühne und auf dem Stehtisch, wo du immer dein Wasser hast, du merkst es nicht so, du füllst dir gerade so Wasser ein und auf einmal guckst du und du siehst einfach nur, also die Schuhe von irgendjemandem, wie halt auf dem Tisch steht und du so, hä? Und dann guckst du hoch und dann machst du auf einmal nur so und dann so voll in your face und dann springt er runter und dann geht er einfach wieder. Das ist, Ich hätte, ehrlich gesagt, ich hätte mich an deiner Stelle auch erschreckt. Ich wüsste nicht mal, was ich sagen sollte.
Ich war wirklich perplex, so im Sinne von, ich glaube, der Mutter war es auch irgendwie unangenehm, so, ne? Die hat ihn danach dann auch noch 2-3 Mal davon abgehalten, wieder auf die Bühne zu kommen. Er wollte wieder auf die Bühne. Und auf der einen Seite ist es ja auch cool, wenn ein Kind so locker ist und so, also 99,999% der Menschen hätten panische Angst, auf diese Bühne zu gehen. 99,99% der Kinder. Weißt du, wenn ich spreche auch sehr, sehr, sehr nur Kinder im Publikum an, wenn im ersten Reihen ein Kind sitzt, weil ich weiß, dass in den meisten Fällen die Kinder sich total eingeschüchtert fühlen, weil da labert jetzt der Typ, der oben das Mikro hat, zu ihnen. Ja. Auf einmal müssen sie irgendwas sagen. Das ist ja wie in der Klasse, weißt du, wie aufgerufen werden, aber nicht vor 20, sondern vor 500 Menschen so. Ne? Das mag ja eigentlich keiner. Also, bei Erwachsenen habe ich da nicht so Skrupel, aber bei Kindern schon. Aber dass ein Kind so schmerzfrei ist, einfach auf die Bühne latscht und sich ein Wasser eingießt, habe ich einfach auch noch nie erlebt. Vielleicht werden wir in 20 Jahren auf Comedy-Tour sehen.
Das kann natürlich sein, auf jeden Fall. Aber weißt du, ich glaube, bei mir ist so, manchmal habe ich Kids, die irgendwas reinrufen. Manchmal frage ich auch so, wer ist der Jüngste oder für eine bestimmte Nummer. Dann hole ich den auch auf die Bühne oder ich sage den Eltern, hey, jetzt machen wir ein Foto. Weißt du, dann steht er halt neben mir, dann machen wir während der Show ein Foto. Und dann muss er halt einen Gag bringen. Dann sagst du halt, okay, und jetzt halt einfach deine Fresse, die restliche Show. Und dann ist halt schon wieder lustig. Und dann sagst du, haha, und ist cool, morgen in der Schule bist du der King oder keine Ahnung. Aber in dem Moment so zu reagieren, im Nachhinein etwas zu sagen, ist immer einfach, aber ich glaube, ich wäre auch sehr verwirrt. Aber
gibt's denn Kids, die dann nicht auf die Bühne kommen? Weil ich meine, ehrlich gesagt, ist das auch nicht so leicht, oder? Also, wenn du zu dem Kind sagst, ey, komm mal hier hoch auf die Bühne, kommen die dann alle hoch? Ich
immer gekommen, ja, immer. Du, die Kinder sind, also ich glaube, man darf Kinder nicht unterschätzen. Die Kinder heutzutage, du musst dir auch vorstellen, so, wenn ich mit meiner Tochter rede, die hat so, dann sagt die auch, hey, ich will Videos machen. Weißt du, dann nimmt die das Handy und dann macht die so Videos. So, hey, Leute, wie geht's? Weißt du, die haben einen ganz anderen Input als wir damals. Weißt du, wir haben so 2 Steine aufeinander geklopft. Weißt du, das war so unsere Kindheit. Hey, ich hab einen Stock, Pistole. Hey. Aber die heutigen Kinder, das sind ja so Entertainment-Kinder. Die sind so, ich weiß nicht, alle, die gucken sich ja die ganze Zeit so Twitch an oder keine Ahnung, Twitch-Streams, dann später auf YouTube so Roblox und wie das kommentiert wird, wie man sich zu bewegen hat, haben eine ganz andere Wahrnehmung ihrer selbst, weil die sich ja auch aufnehmen und sehen, was das, was sie machen, auch tatsächlich aussieht.
Das ist wirklich so, ne? Wir hatten das ja gar nicht. Wir hatten Spiegel, ne? Wir hatten keinen, also das wäre nicht möglich gewesen, zu Hause eine Kamera aufzubauen und irgendwie zu filmen, was man, also das gab's nicht, du hast recht, das stimmt. Ey, ich weiß gar nicht, wer die bekannteste Person war, die ich als Kind mal getroffen habe. Weißt du, so prominent oder so durch Zufall, mit meinen Eltern irgendwo.
Ich hab mal einen türkischen Schauspieler mal gesehen und dann habe ich an der Tankstelle auch einen türkischen Sänger, der damals voll bekannt war, heutzutage Ismail arbeitet Taktiles. Der, glaube ich, in der... Hey Digga, apropos Ibrahim Tatlıses.
Ja, sag
ich. Ich hab dir doch erzählt.
Ibrahim Taktikes. Und du so, apropos Ibrahim.
Ey,
ich hab
nein.
Ich hab nur so ungefähr seinen Namen gewusst.
Ich habe dir doch erzählt, dass der Typ ein Attentat überlegt hat mit einer Kalaschnikow.
Ja, mit der AK-47 oder so eine Scheiße.
Genau,
unfassbar.
Mit einer Kalaschnikow hat er überlebt. Vor 3-4 Tagen hatte der einen Verkehrsunfall. Ein LKW-Fahrer ist in seinen Bus, also der hat so ein, wie so ein Neunsitzer, weißt du, so ein VIP-Shuttle. Ist ein LKW in den reingefahren, Alter, Kopf an Kopf einfach. Und der hat wieder überlebt.
Alter, Digga, was ist denn los bei Ibrahim Tatlıses? Ist das vielleicht Superman oder so?
Ich schwör's dir, in der Türkei sagen die gerade, der Typ mit den 7 Leben. Keiner glaubt es, Alter. Hey, der hat einfach, du musst, also jetzt so diese, allein nur, dass du ein Attentat mit einer Kalaschnikow, guck mal, wenn mir jemand mit einer Steinschleuder, einfach nur ein Kieselstein, an meine Schläfe schlagen würde, ich wär tot. Ich wär tot oder ich wär im Koma. Auf jeden Fall, Koma auf jeden Fall. Aber der hat einfach so eine Kalaschnikow-Kugel ist durch dem seinem Kopf. Und er hat's überlebt und hat jetzt wieder eine eigene TV-Show im Fernsehen. Guck mal, wir leben und haben nicht mal eine eigene TV-Show, aber der wäre fast gestorben und hat jetzt wieder eine. Und jetzt hat er einen Autounfall überlebt, Alter. Wahnsinn.
Ja, das ist auf jeden Fall wirklich krass. Also kann man auch gar nicht so sagen, wie krass. Aber es gibt ja, habe ich dir ja mal erzählt, Hemingway hat ja auch Flugzeugabstürze an 2 aufeinanderfolgenden Tagen überlebt. So, glaube ich, 2 oder 3 Mal hintereinander ist. Ja. Im Busch in Afrika ist das Flugzeug abgestürzt und der Typ kriecht da raus und überlebt das. Es gibt ja auch jemanden, der mehrmals vom Blitz getroffen wurde und überlebt hat. Nicht einmal, sondern, ach so, stimmt. Warte, das ist das Absurdeste. Habe ich mal gelesen. Der wurde vom Blitz getroffen. Hat es überlebt, wurde nochmal vom Blitz getroffen, hat es überlebt. Dann ist er irgendwann an Altersschwäche gestorben. Und jetzt wurde sein Grabstein vom Blitz getroffen. Frag mich,
Das habe ich auch gelesen.
Das ist wirklich komplett absurd, ey. Jetzt haben sie auch noch den Typ lässt es nicht los, so. Der kriegt einfach immer volle Ralle, ey, der arme Sack.
Aber glaubst du, dass der vielleicht so eine Spannung, also sein Körper irgendwie...
Ja, aber bestimmt nicht in seinem Grabstein, so, keine Ahnung.
Achso, übrigens,
ich glaube,
ich
vom
muss
Blitz
dir was
getroffen
ausrichten.
Werden ist richtig krass. Bitte, richte mir
ich
was
muss
auf.
Dir was ausrichten, weil wir haben ja so, unsere Zuhörer sind ja sehr engagiert, ja? Deswegen muss ich dir, weil die sagen, dass du ja nicht antwortest auf Instagram. Hi Özcan, Achso, das hat mir jemand anderen geschrieben, aber das fand ich sehr cool. Der so, hey, ich habe einen Kosenamen für dich. Das hat mir Hugo32042115 auf Twitter geschrieben. Er hat einen neuen Kosenamen für mich. Weißt du wie? Die Duracell-Nase. Hey, ich habe mich kaputt gelacht, weil ich fand den echt gut. Duracell-Nase ist lustig.
Die Duracell-Nase ist sehr gut, ja. Und passt auch wirklich gut
sehr
zu
gut.
Dir.
Ja.
Die Duracell-Nase.
Also, wo ist das? Also, achso, übrigens, ich soll dir vom Mario Grgic, soll ich die ausrichten. Bastis Gesang von Portugal The Man hat mich an einen Truthahn erinnert, dem man aus Versehen auf den Fuß gestiegen ist und der danach einen epileptischen Anfall bekommen hat. Der hat sich so kaputt gelacht. Aber jetzt soll ich dir sagen, von Robert Wind, dass die Voyager-Sonden, weil die Leute müssen ja wissen, dass wir fordern euch ja auf, schreibt uns Nachrichten und ich lese sie wirklich. Basti antwortet euch nur, wenn ihr ihn beleidigt. Das ist bei ihm immer das.
Dann melde ich mich.
Die Voyager-Sonden haben nur die Heliosphäre verlassen. Und nicht das Sonnensystem. In rund 300 Jahren werden die erst außerhalb der Ortschen Wolken sein. Das
ja,
ist, die
ist ja gut, Robert Wind, jetzt call dir mal ein. Was sollen wir jetzt machen? Ich hab nicht Astrophysik studiert. Ich habe halt nur gesagt, die sind sehr weit weg. So. Verstehst du? Die sind halt weiter weg, als Castrop-Rauxel von Braunschweig entfernt ist. Die sind halt sehr weit weg. So. In Gottes Namen. Ja, gut, okay. Aber sie sind noch weiter weg, als ich behauptet habe. Okay. Nicht so weit weg, wie ich behauptet habe. Okay.
Nicht so weit. Ja, aber das ist, damit wollte er wahrscheinlich sagen, ey, wie unendlich. Guck mal, die sind seit, keine Ahnung, seit 30 Jahren unterwegs. Und es ist immer noch einfach so fast keine Strecke, Alter.
Das stimmt. Das ist halt immer noch nicht wirklich weit weg. Ne? Und das ist, wenn man drüber nachdenkt, ist das schon richtig krass. So, also,
das ist wie wenn du sagst, vor 30 Jahren habe ich mich auf den Weg gemacht zum Einkaufen und du bist bis jetzt nur einfach aufgestanden.
Ein bisschen so, ja.
Weißt du? Ja, in 30 Jahren.
Und es ist halt krass, dass die Dinger, also das ist ja alles, was im Weltraum ist, wird, also das wird ja immer weiter fliegen. Das wird ja nicht stoppen irgendwann so, weißt du? Das fliegt ja einfach immer und immer und immer weiter. Schon wenn die Menschheit nicht mehr existiert, werden diese Dinger halt noch durchs Weltall fliegen. Und da sind ja Informationen über uns drauf. Und ich fand das immer ganz putzig. Man hat sich ja wissenschaftlich total viel über, man hat sich wissenschaftlich total viel überlegt, was packen wir da drauf auf so eine Scheibe?
Ne? Die sind noch voll dumm, Alter. Die sind noch voll dumm, Alter. Die haben eine Schallplatte reingemacht. Eine Schallplatte. Weil Aliens auch einen Schallplattenspieler dabei haben. Weißt du, einen Technik-Schallplattenspieler. Und sich denken so, Ladies and Gentlemen, and now DJ Octagon. Hey, welcome to the world. Weißt du? Und dann sagen
nein,
die so...
Nein. Also es ist ja keine Schallplatte, es sind ja so... Boah, jetzt sage ich wieder irgendwas Falsches und Robert Wind sitzt schon wieder an seinem Rechner. Es sind... Also ich glaube schon, dass auch irgendwie Audiosignale darauf wiedergegeben werden können, also so schallplattenmäßig. Also man kann da theoretisch ein Audiosignal rausholen. Aber an sich sind das ja... Boah, ist das mit Gold auch? Ich weiß es nicht. Also es sind jedenfalls Goldfarben,
ja,
ist
aus Gold.
Das weiß ich.
Ist aus, ja, Gold. Das ist Gold.
Ich habe mich immer nur gefragt, da sind halt so Sachen drauf gedruckt, wie ne, die menschliche Anatomie, so ganz basal. Dann ist, glaube ich, ist Dings drauf gedruckt, also unsere Position im Sonnensystem. Und ich habe das Bild davon mal gesehen und ich habe mich echt gefragt, wie zum Teufel sollen die das denn verstehen? Also das, vielleicht bin ich auch zu doof zu verstehen, wie es gemeint ist, aber also ich hätte jetzt da nicht raussehen können, wie man die Position im Sonnensystem da rausgucken kann, so weißt du? Aber die Wissenschaftler, die sich das ausgedacht haben vor 50 Jahren, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und es gibt ja auch andere Wissenschaftler, also Stephen Hawking hat es immer gesagt zum Beispiel, also immer. Der hat mal auf die Frage, ob das eine gute Idee ist, dass die Menschheit außerirdisches Leben entdeckt, gesagt, naja, wir haben allem, also wir Menschen haben allem Leben, das wir entdeckt haben, eigentlich immer ein Ende bereitet. Ne? Also wenn wir jetzt, als wir Amerika entdeckt haben, haben wir die Indigenen ausgerottet. Also dementsprechend...
Die wen?
Es ist
die wen?
Die Indigenen, so nennt man das heute. Jedenfalls, ich wollte damit nur sagen, dass Hawking schon sagte so, ey, das ist nicht unbedingt das, wovon wir träumen sollten, dass ein anderes Volk hier hinkommt und uns besucht. Weil die Wahrscheinlichkeit, erstens, dass wenn die uns erreichen können, also wenn die bis hierhin kommen, sind die uns technologisch sowieso so krass überlegen, dass die uns mit dem Fingerstreich ausrotten können, wenn sie wollen. Und zweitens ist in der Geschichte der Menschheit oder in der Geschichte unseres Planeten, ist es eigentlich nie gut ausgegangen, wenn ein fremdes, überlegenes Volk zu einem deutlich weniger technisch entwickelten Volk gekommen ist. Also dieses Willkommen in Frieden hat halt ja nie funktioniert.
Ja, stimmt. Das hat nie funktioniert. Das hat nie funktioniert. Also, ja, was würden wir denn da machen? Du hast ja gar keine Chance, du hast absolut recht.
Genau, wir wären gefickt. Ja, wir wären hart gefickt, da wäre gar nichts mehr, da wäre Feierabend. Weil, was willst du machen, kannst du nichts. Also, wir würden technologisch, hätten wir gar keine Chance, nicht mal annähernd. Also, wenn irgendwas in der Lage wäre, diese Distanzen, die es im Weltall gibt, zu überwinden, ne? Keine Ahnung, über irgendeine Art von Antrieb, die wir nicht jetzt kennen. Weil man sagt ja immer, ne? Also mit dem, selbst mit Lichtgeschwindigkeit bräuchtest du ja Jahre. Und die Physiker sagen ja, alle Lichtgeschwindigkeit ist das Maximum, mehr kann man nicht erreichen. Aber sagen wir jetzt, irgendein Volk wäre so weit, irgendein Alien-Volk wäre so weit, dass sie sowas wie beamen können, so aus Star Trek. Weißt du, so stellen sie eine Kabine und eine Minute später sind sie halt auf der Erde. Wenn sie technologisch so weit sind, dass sie das können, dann können sie halt auch uns mit dem Fingerschnippen wegrotzen. Und weißt die Wahrscheinlichkeit, dass sie das dann tun, ist recht... Boah, keine Ahnung, 3 Millionen
Kilometer die Sekunde. Um es zu verdeutlichen. Also der Abstand zwischen Mond und Sonne. Okay, jetzt stell dir vor, das Licht beginnt...
Du hast mich ja gar nicht sagen lassen, also, was Lichtgeschwindigkeit 3 Millionen Kilometer die Sekunde oder so? Nee, ist zu viel, ne?
Ja, aber so kann man sich ja nie vorstellen. Aber jetzt die Entfernung zwischen Sonne und Mond. Okay, das wäre bei Lichtgeschwindigkeit, wäre das hier. Tick, tick, tick. Überleg mal. Hin und her. Einfach nur so, das ist Lichtgeschwindigkeit.
Also wer ist eigentlich so wie hat Dr. Stephen Irkin jetzt das, wie hast du das jetzt rausgefunden?
Ich habe ein Video gesehen auf Instagram. Das hat irgendwie so eine Physiker-Dinger gepostet. Einfach um zu verdeutlichen, wie schnell das ist, weißt du? So ein Ball, der hin und her huscht zwischen Erde und zwischen Sonne und Mond. Also so schnell ist die...
Ja, gut, aber wie weit ist das jetzt, also...
Welche Entfernung
ist das? Ja, wie weit ist das weg?
Warte, dann mache ich. Das muss ich jetzt eingeben, da habe ich keine Ahnung.
wie schnell ist denn jetzt Lichtgeschwindigkeit? Du stellst hier so Physikfragen, so.
Nein, ich habe dich gefragt. Nee, weil ich habe dich ja gefragt, weißt du, wie schnell das ist? Und dann wollte ich dir das damit verdeutlichen, weil ich habe schon 100 Mal in meinem Leben gehört, ja, 3,48 Millionen. Also, die Entfernung, wie weit ist es von der Sonne bis zum Mond? Hä? Nur? Okay, die kürzeste Entfernung. Achso, stimmt ja auch, Alter. Oh mein Gott, Alter. 2219 Kilometer.
Was? Was?
Das ist die kürzeste Entfernung zwischen Sonne und Mond. Beträgt Luftlinie.
Hä? Was? Denk nochmal drüber nach, bevor du gerade Sachen
Podcast. Digga, hast, ich lese doch gerade Sachen runter, du Fisch. Ich hab doch gerade gesagt, ich google das, Alter.
Du hast gerade gesagt.
Wie lange braucht der Mond um die Sonne? Ah, nee, okay, warte. Ich habe eingegeben, Entfernung Sonne-Mond, Luftlinie.
Luftlinie, Alter, was ist denn Luftlinie? Die bewegen sich doch, du Dödel.
Nein, hier steht Luftlinie. Ja, deswegen. Also müsstest du ja eigentlich sagen, die kürzeste Strecke und die längste Strecke.
Ja, es sind immer noch Millionen Kilometer, oder nicht? Der Abstand zwischen Sonnen. Das sind nicht 2200 Kilometer.
Alter. Die sind so behindert. Ey, oh mein Gott, Alter, so richtige Fischköpfe, Alter. Die haben so eine Seite, die heißt luftlinie.org. Und es gibt in Amerika zwei Orte, der eine heißt Sonne und der andere heißt Mond. Und das sind 2219 Kilometer. Und ich war so, hä? Ist das Ding, will mich das verarschen? So, 300, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es weit weg. Oh mein Gott, sonst müssen wir jetzt den ganzen Podcast damit verbringen, um das zu googeln.
Oh Gott, nein, das können wir so nicht stehen lassen, Digga. Das geht wirklich nicht. Wie weit ist die Sonne weg? Wie weit? Und dann kannst du der Mond ist, glaube ich, 400.000 oder sowas. Weit ist die Sonne weg? Irgendwie, bla bla, der Mond, 300, Sonne von...
Der Mond ist von der Erde 380.000 Kilometer entfernt.
Gut, und die Sonne und Erde liegen 147 Millionen Kilometer entfernt voneinander.
Genau.
Da kannst du jetzt den Mond abziehen, dann hast du das.
Genau, und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen. Also im 2-Sekunden-Takt, 1,5.
Dick. Und, aber ja, das meine ich damit. 147 Dick. Millionen Kilometer. So. Und dann, aber ja. Stell dir das mal vor, wenn die, also das, was du gerade vorgemacht hast, dick, ne? Wenn das in dieser Geschwindigkeit abläuft und trotzdem 147 Millionen Kilometer überwindet, wie schnell das ist. Und trotzdem würde diese Geschwindigkeit, also das, was du jetzt gerade gemacht hast, nicht reichen, um unbedingt ein anderes, also. Um innerhalb kurzer Zeit einen anderen Planeten, also einen bewohnten Planeten zu finden, weil die sind so weit von uns weg. Wir sprechen ja immer von Lichtjahren. Das ist die Zeit, die das Licht in dieser Geschwindigkeit in einem Jahr braucht. Also ein Jahr weg, ein Lichtjahr weg ist das, was du gerade vorgemacht hast, oder die Geschwindigkeit des Lichts. Boah, wie formuliert man das jetzt, bevor ich...
Mordo, wir sind gerade so, kennst du das? Hey, die Physiker, die uns gerade so zuhören, die denken nur so, haltet eure Fresse.
Ja, wir reden uns da gerade ein bisschen in die Scheiße rein, habe ich das Gefühl. Nein. Auf jeden Fall ist es wirklich unglaublich weit weg. Unvorstellbar weit weg. So, und das ist krass. Jetzt, und wenn etwas schaffen würde, diese Distanz zu überwinden, wir wären gefickt. 100%.
Ja, und deswegen bin ich auch, guck mal, mein Leben besteht aus Dönerladen. Das ist immer so wichtig. Ich habe so den Kebabi bei mir, so von mir zu Hause zum Kebabi und wieder zurück. Das ist mein Universum. Okay?
Das ist dein...
Aus diesem Universum bewege ich mich manchmal raus, fahre zu meinem Auftritten und dann gehe ich wieder zurück. Und das ist wirklich, ich bin sehr zufrieden. Also guck mal, Thailand ist schön, aber diese Tiere machen mir hier Angst. Ich liebe Deutschland, ich werde in Deutschland immer leben, mein Leben lang. I am happy. Und jetzt reden wir aber nochmal über das I-Wort.
Das I-Wort, da gibt's nichts zu sagen, das sagt man nicht, da verletzt man Leute, macht man nicht. I-Wort gibt's hier nicht, aber ausverkauft.
Da bin ich voll bei dir. Ich bin auch voll dagegen, also dass man das I-Wort sagt und auch nicht, dass man das N-Wort sagt oder das, Aber jetzt ist die Frage, Winnetou, ist es cool, wenn man das verbietet?
Oh, ich habe zu wenig von dieser Diskussion mitbekommen, muss ich wirklich sagen. Also wirklich,
ich habe jetzt gehofft, dass du das weißt, weil du weißt ja immer alles. Deswegen habe ich gedacht, du hast dich da schon eingelesen.
Die Diskussion geht um die Rückständigkeit, soweit ich weiß. Ne? Also das Bild des roten Mannes, das da gemacht wird. Also das Bild der Indigenen und so hat ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und die Freundschaft mit dem weißen Mann, mit Old Shatterhand und so. Wobei ich jetzt nicht sagen muss, woran es sich jetzt, das weiß ich nicht, woran sich jetzt gerade die Nummer so richtig entzündet hat. weißt du? Also was mhm. jetzt, warum jetzt nach 150 Jahren auf einmal Winnetou gecancelt werden muss. Ich finde immer, wir müssen am Ende hingehen und sagen müssen, Dinge immer im Rahmen ihrer Zeit betrachten. Und wenn man Winnetou liest oder alles, was man konsumiert, was alt ist, sollte man immer im Rahmen seiner Zeit betrachten. Ne? Und,
ja, aber das ist sehr gut.
Ja, ist ja nur simpel. Also damals, das Bild, das Karl May da gezeichnet hat, war nie realistisch, auch nicht vor 150 Jahren. Aber ich finde insgesamt Dinge verbieten immer Schwachsinn. Ich finde, verbieten hat noch nie irgendwem geholfen. Ich finde auch, das Verbot von Mein Kampf ist Quatsch. Man durfte es ja jahrelang weder besitzen noch lesen. Und dadurch macht man sowas viel wichtiger, als es ist. Weil wenn du Mein Kampf liest, merkst du erst, wie lächerlich diese Scheiße ist, die sich da ausdenkt.
Danke, Basti. Jetzt habe ich wieder ein Snippet von dir. Ich finde, dass man Mein Kampf verbietet, ist Quatsch. Genau das nehme ich und das poste ich jetzt jeden Tag in meine WhatsApp-Gruppen. So, habt ihr schon gehört, was Bastian Bildhofer gesagt hat? Pfarr. Nee, aber es ist ja so ein Thema gerade. Also ich höre mir das immer an. Also ich lasse es auf mich wirken. Das mit Winnetou, ich bin hier gerade in Thailand. Ich habe keine Diskussion jetzt richtig so. Hier gibt es auch keine deutschen Programme. Und ich habe gedacht, vielleicht hast du da jetzt irgendwas mitbekommen, warum, was das Ausschlaggebende ist. Aber ich finde deine Idee, dass man etwas in dem zeitlichen Rahmen von damals sehen muss, finde ich sehr cool, weil man ja auch daraus lernen kann. Verstehst du?
Ich glaube, dass Verbote einfach nie helfen. Und man muss es halt einordnen, man muss es halt erklären. Serdar Somuncu hat ja vor ein paar Jahren mal aus Mein Kampf gelesen und hat das halt sehr gut gemacht und hat auch dem Publikum, sagen wir mal, durch seine Art, es vorzulesen, vermittelt, wie absurd und wie doof und wie jämmerlich, erbärmlich diese Ideen von Hitler waren. Weißt du, da kommen so Teile vor, wo er dann über die Tierwelt spricht und sagt, der Fuchs ist ein Fuchs, der Gigant ist eine Gans und so, weißt du, einfach dich beömmelst und denkst, das ist einfach so eine Scheiße, was der da geschrieben hat. Einfach ein Irrer, der geschrieben hat, so. Dass Winnetou nicht realistisch ist, ganz ehrlich, aber das weiß doch auch jeder, der über 10 Jahre alt ist und das liest, wenn man es überhaupt lesen will. So war die Geschichte Amerikas halt nicht. Da sind nicht die feinen weißen Leute hingegangen, haben Frieden mit den Indigenen geschlossen und sind wieder abgereist. So war es halt nicht. Es war einfach eine Geschichte von unfassbarer Grausamkeit, wo Leute halt auf grausamste Art und Weise umgebracht worden sind.
Absolut. Und es ist so komplex, dieses ganze Thema. Weißt du, es geht ja, auf der einen Seite geht es ja irgendwie darum, dass man etwas aufarbeiten möchte, was vielleicht damals, was damals Falsches passiert ist. Aber ich finde halt oft, dass die betroffenen Länder, in denen das passiert ist, dass sie gar nicht damit umgehen. Verstehst du? Also von den USA, wo das Ganze passiert ist, oder auch in Südamerika, sehr viel von den Spaniern oder Portugiesen haben diese Völker gelitten. Da, finde ich, braucht es eine Entschuldigung, eine öffentliche, eine Wiedergutmachung. Ja, die werden in irgendwelche Reservate gesteckt. Das hatten wir mal in einer Folge, werden da halt mit Alkohol und sonst irgendwas irgendwie, ja, man gibt Brot und Spiele, weißt du, gibt dir ein bisschen Spielsucht, gibt dir ein bisschen Alkohol und die halten die Fresse, so auf die Art. Aber das ist eine öffentliche Entschuldigung, da ist es, Kanada hat das, glaube ich, gemacht, die gehen damit um. Aber auch an sich, Frankreich, Alter, Frankreich hat voll viel auseinandergenommen. England mit Indien, weißt du? Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft in Deutschland, wir sind dem ganzen Schritt voraus und sagen, hey, das ist nicht cool. Aber ich finde, ein viel größerer Schritt wäre es diesen Völkern gegenüber, dass die das Ganze verbockt haben, auch mal sich zu Wort melden, weißt du? Und das offiziell mal anprangern, was sie damals falsch gemacht haben. Auch das Thema N-Wort, weißt du, da denke ich mir so, auf jeden Fall darf man das nicht sagen. Weißt du, wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, was Leute, die eine dunklere Hautfarbe haben, was für einen Rassismus die in ihrem Leben durchmachen. Weißt du, weil wenn ich schon als Türke Rassismus erlebe und mir denke so, Alter, okay, also ich will gar nicht wissen, was Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe als ich durchmachen. Weißt du, und das ist ganz klar, das hat eine ganz andere Geschichte, was da passiert ist, auch das I-Wort und, ja. Aber ich merke auch, dass voll viele Türken nicht drauf klarkommen, wenn ich Kanake sage. Die sagen, ey, Alter, du sagst Kanake und so, ey, guck mal, du spielst. Das ist auch voll oft so, oder was heißt voll oft, aber unter meinen Videos manchmal steht dann drunter, du machst uns Türken klein, um den Deutschen zu gefallen. Wenn ich das lese, Alter, dann kriege ich einen Wirkreflex des Grauens.
Das ist halt kompletter Wahnsinn. Das ist halt.
Ich sag ja, es ist so strange, Alter. Und ich denke mir halt manchmal so, Alter, guck mal, ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich mache seit 10 Jahren Comedy. Ich habe mir 30 Jahre lang Nicht-Türken angehört, wie sie Türken nachgemacht haben in Deutschland. Verstehst du? Und jetzt mache ich selber Comedy. Und jetzt sagen die Nicht-Türken zu mir, hey, du darfst es nicht mehr, weil das ist kulturell. Das ist kulturell nicht in Ordnung. Und ich denke mir so, hey, fickt euch, Alter. Ihr habt 30 Jahre lang, habe ich das mitbekommen, wer weiß, wie lange das schon an sich ging, habt ihr alle so gemacht und gesagt und getan, was ihr wolltet, über dies, das, Gastarbeiter. Aber dann, wenn ich irgendwie anfange, ja, warte mal, das ist aber inzwischen politisch inkorrekt. Dann denke ich mir so, halt, ja. Halt's Maul, gib mir noch 10 Jahre, dann könnt ihr alles verbieten.
Schreibt, genau, dann bist du durch mit dem Job. In 10 Jahren könnt ihr anfangen, alles zu verbieten. Schreibt uns doch bitte eure Meinung. Uns würde es wirklich interessieren, was ihr dazu meint. Ich glaube, wir werden da ganz viele, ganz unterschiedliche Meinungen zu bekommen. Und ganz kurz noch von letzter Woche die Auflösung. Sehr viele haben es geschrieben, alle haben es erkannt. Im Gegensatz zu dir, alle haben es erkannt. Mein Summen war natürlich In the End von Linkin Park habe ich gesummt. Ja. Und da das von vielen Menschen sitzen zu Hause in ihrer Bahn. And in the end, it doesn't even matter. Da, 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 da. Verstehst du, so habe ich sie auch
das
vorgemacht. Genau so.
Das war das, was du letztes Mal gemacht hast.
Ja, das war das, was ich letztes Mal gemacht habe. Und jetzt.
Halt's Maul, Alter.
Jetzt kommt für dich ein Song eines, ich habe wieder was vorbereitet, es kommt ein Song eines bereits verstorbenen Künstlers, ich bin großer Fan gewesen. Ich spoiler schon mal vor, es ist amerikanische Musik, okay, das ist nicht wirklich gespoilert, warte jetzt. Warte, ich muss mir nochmal kurz auf Ohren geben, damit ich das... Ah, ich kann den Anfang vormachen. So, das müsste eigentlich reichen. Ich gehe als Spoiler noch, dieser Mann hatte einen ganz besonderen Wagen, der ihn zur Beerdigung gefahren hat. Das macht es leichter fürs Publikum.
Oh, scheiße, Alter.
Hast du es erkannt?
Basti, das hast du gerade angehört, als hättest du bei Schimpansen im Zoo Crystal Meth reingeworfen und wärst nach einer halben Stunde wiedergekommen, Alter. Was war das?
Ja. Aber das ist...
Was war das halt? Was ist das?
Sehr viele aus der Community werden es erkennen. Viele werden zu Hause sitzen und sagen, ja, ich gebe es dir. Ja, das ist es. So, ja, Bielendorfer, du hast es ja perfekt nachgemacht. Keiner ist so gut.
Mach mal noch einmal, bitte. Mach mal bitte.
Ich mach nur den Anfang.
Ja.
Ja, das ist etwas schwierig. Jetzt war es nicht ganz so gut. Warte, ich muss noch mal kurz in den Anfang reinhören. Ah, so.
Ja gut, jetzt habe ich es ja gehört.
Hast du erkannt?
Was ist das?
Ja, viele zu Hause rätseln jetzt. Setzt euch mit euren Kindern zusammen, hört euch durch eure Spotify-Plays, werdet dieses Lied finden. Es hat 565 Millionen Plays bei Dings und bei Spotify. Ich wünsche viel Spaß beim Raten. Das war die neue Folge
Bratwurst und Backlava.
Und wir
warte
sind
ganz
raus.
Kurz.
Sind wir nicht?
Nein, warte ganz kurz. Ich will noch ganz kurz sagen, das hat 565 Millionen Plays, weil sich's definitiv nicht so anhört, wie du es gerade wiedergegeben hast. Okay, jetzt sind wir raus. Tschüss.
So, das kommt auch drin vor.
Scheiße.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.